Ihr Lieben, ich möchte heute einige kurze Schlaglichter setzen. Und zwar nehme ich als Text 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5. Einmal die Verse 1 und 2. Und dann noch zum Schluss den Vers 6. Fangen wir an mit 1 und 2. Da sagt Paulus, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und jetzt Vers 6. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Ihr Lieben, ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir in einer außergewöhnlichen Zeit sind und dass wir als Gemeinde in einer außergewöhnlichen Zeit leben und daher auch eine dementsprechende Berufung haben. Das hat zu tun mit der Endzeit. Ihr Lieben, wir leben in den Wehen der Endzeit. Es sind dynamische Dinge, die vorgehen in dieser Welt, Ereignisse in einer Fülle, in einer Abfolge, die ich jetzt nicht aufzählen muss, die uns wachsamen Auges und Geistes klar machen, wir leben bereits mitten in den Wehen der Endzeit. Jesus kommt bald. Das, was uns Jesus gerade über die Endzeit gesagt hat, das nimmt rapid zu in der Intensität, global. Versuchungen, Verführungen, Verfolgung, Krieg, Naturkatastrophen, die ganze Situation mit Israel. Da gibt es vieles, was wir auch aus den Endzeitreden Jesu nehmen können. Es tut sich etwas auf. Und wir leben da mittendrin. Aber ihr Lieben, wenn wir auf diese Dinge schauen, das ist nur die eine Seite dessen, was mit der Endzeit verbunden ist. Wir dürfen die andere Seite, die mit der Endzeit verbunden ist, nicht außer Acht lassen. Nämlich, dass die Zeit des Endes ist nicht nur eine Zeit von Katastrophen und all diesen Dingen, die wir immer vor Augen haben, sondern sie ist auch eine Zeit der Vollendung, der Erfüllung und der Fülle. In derselben Art und Weise, wie sich auch der Feind aufmacht, weil er weiß, es ist nicht mehr lange Zeit, in dieser Welt Unruhe zu stiften und all das hervorzubringen bis zum Antichristen. In derselben Weise ist auch Gott dabei, das, was er sich vorgenommen hat, in dieser Weltzeit zu erfüllen. Deswegen können wir am Ende der Zeit auch damit rechnen, dass es eine Zeit der Fülle und der Erfüllung ist. Es geht nicht nur darum, dass man irgendwie überlebt, sondern es geht darum, dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten in die Fülle hineinkommen. Ihr Lieben, all die Verheißungen, die Gott gegeben hat, so vielen unter uns, weltweit, Gemeinden, auch uns als Gemeinde, die hat er uns ja nicht gegeben, damit die alle zerstört werden durch das, was sich so ereignet in dieser Welt. Sondern damit es erfüllt wird. Er hat es uns gegeben, nicht, dass es uns erfüllt, erst im tausendjährigen Reich, da wird auch manches erst erfüllt werden, aber es wird noch hier, in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt, in großer Geschwindigkeit viele Dinge sich erfüllen, auf die wir Jahrzehnte vielleicht gewartet haben. Deswegen möchte ich uns zurufen, diese Zeit, in die wir hineingehen, ist eine Zeit der Erfüllung, ist eine Zeit, wo wir erwarten können, dass Gott zu dem, was er gesagt hat, steht und in Erfüllung bringt, noch bevor er wiederkommt, das, was er verheißen hat. Denn das Reich Gottes, das ist nicht ein Reich, das hier auf Erden sozusagen mehr und mehr und mehr zerstört wird, bis dann Jesus kommt und dann wird es wieder erstehen. Nein, nein, nein. Das Reich ist ist gedacht in der Bibel immer als ein etwas, was wächst wie ein, von einem Samenkorn mehr und mehr und mehr in eine Fülle, bis es vollendet wird. Die letzte Vollendung ist dann in dem tausendjährigen Reich. Aber wir gehen in eine Erfüllung hinein. Das Werk, das er Gott begonnen hat, so sagt es auch Apostel Paulus in Philipper 1, das ist ein Werk, das er erfüllen wird. Hier auf dieser Erde. Und wir sind solche und sollen solche sein, die dafür eintreten, die ihr ganzes Leben dafür hingeben, dass es erfüllt wird, was Gott noch getan hat. Und es wird in der Geschwindigkeit zunehmen. Deswegen lasst unsere Aufmerksamkeit auf das gerichtet sein, was Gott noch tun wird in dieser Zeit. Nicht, was der Feind tut und was sonst an möglichen Katastrophen und allen möglichen Dingen hier in dieser Endzeit geschehen. Ihr Lieben, darum sagt der Apostel Paulus, weil ihr die Zeichen kennt, und die Zeichen stehen vor uns, wie es in Vers 1 und 2 heißt, darum lasst uns nun nüchtern und wachsam sein. Ihr Lieben, das ist das Gebot der Stunde. Das ist das, was wir als Gemeinde vor uns haben. Wachsam sein. Aber ich will das ein bisschen versuchen deutlich zu machen, mit nur Schlagworten. Es ist heute nicht Zeit, um alles auszuführen, sondern ich will euch nur ein paar Schlagworte geben. Aber an den Schlagworten kann man etwas zusammenfassen. Ihr Lieben, ich sag's einmal so. Ich bin zutiefst überzeugt, dass diese Ichtis-Gemeinde, nicht nur diese Ichtis-Gemeinde, aber auch, ist ganz besonders berufen, eine Endzeitgemeinde zu sein. Mit den Charakteristika, die eine Endzeitgemeinde tragen soll. Versteht ihr, das ist eine hohe Berufung. Eine Endzeitgemeinde, das heißt eine Gemeinde, die versteht, was ist jetzt in dieser letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt oder ob er jetzt in 5 Tagen wiederkommt oder in 5 Jahren oder in 50 Jahren, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, die Wiederkunft Jesu ist nahe vor der Tür. Und wir sind berufen, eine Endzeitgemeinde zu sein. Und ich möchte es noch deutlicher sagen. Jeder Einzelne in der Gemeinde ist berufen, Teil dieser Endzeitgemeinde zu sein. Da ist niemand ausgeschlossen. Und ich möchte ganz besonders auch diejenigen ansprechen, die vielleicht sozusagen mehr sich an den Rand begeben haben. Oder auch, wo man irgendwie das Empfinden hat, ja, da schläft etwas ein. Ihr Lieben, es ist ein Weckruf. Ich verstehe 25 Jahre Ichtis-Gemeinde als Weckruf. Das ist mir tief im Herzen drinnen. Lasst euch positionieren als Endzeitgemeinde. Seid nüchtern, das heißt, übernehmt die Berufung, tretet ein in die Position, die Gott euch gegeben hat, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat, eine Endzeitgemeinde zu sein. Und es ist wichtig, dass jeder Einzelne, das ist nicht eine anonyme Masse, jeder Einzelne einen Schritt macht und sagt, ich trete auf diese Position, Teil einer Endzeitgemeinde zu sein. Ich sage euch ein paar Schlaglichter, was das für mich bedeutet, um es nur ein bisschen anzudeuten. Wenn wir eine Endzeitgemeinde sein wollen, dann wird uns der Herr hineinführen in eine Position Nummer 1, radikaler Jesus-Nachfolge. Ihr Lieben, das ist eine hohe Berufung, versteht ihr? Ich rede von höchsten Berufungen, aber ich glaube, dass die auf die Gemeinde liegt. Und da ist jeder gemeint. Jeder. Und ich möchte so gerne mich und euch ermutigen, uns herausfordern zu lassen, radikale Jesus-Nachfolger zu sein. Das heißt, herauszutreten aus Halbherzigkeit, aus Konsumdenken, aus Bequemlichkeit, und aus all diesen Dingen, die uns zurückhalten, hinein in dieses ganz für Jesus. Es ist eine Frage der Priorität. Die wird mehr und mehr deutlich werden. Endzeitgemeinden sind Gemeinden, die ihre Priorität kennen. trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus zuerst. Dann muss jeder, ich und jeder uns prüfen. Herr, ich bitte dich, mach uns zu radikalen Nachfolgern. Zweitens, eine Endzeitgemeinde ist eine Gemeinde, die ihre Position erreicht oder in eine Position sich hineinbringen lässt, einer, ich sag's einmal so, einer leidenschaftlichen Braut. Also ein besonderes Kennzeichen einer Endzeitgemeinde. Eine leidenschaftliche Braut zu sein. Ihr Lieben, diese Gemeinde soll bekannt werden, dass sie voller Liebhaber Jesu ist. Ist das etwas? Das ist eine Berufung. Nicht ein Paar unter uns. Wir müssen uns herausfordern lassen. Ich auch, genauso, ich stehe in derselben Herausforderung. Liebhaber Jesu zu sein. Dass wir alles daran setzen, dass die Intensität unserer Beziehung zu Jesus wächst und wächst und wächst. Ich sage es einmal so, dass die Stimme unseres Bräutigams, wenn immer sie ertönt in unserem Herzen, uns mehr erregt innerlich als alles andere. Das sind die Liebhaber Jesu. Dass wenn die Stimme Jesu hören, das schlägt etwas, das erregt uns. Liebhaber Jesu zu sein. Das Endzeitgemeinde. Drittens, das ist alles sehr kurz gesagt, aber ich möchte ein bisschen zusammenfassen. Eine Endzeitgemeinde lässt sich hineinführen in eine Position von leidenschaftlicher Anbetung. Ihr Lieben, da geht es hier nicht darum, dass wir immer wieder zusammenkommen und Lieder singen. Das ist ein Teil davon. Aber ich rede von einer ganz anderen Sache, nämlich von einer Lebenshaltung. Und jetzt kommt das Entscheidende, die unabhängig ist von unserer Situation, in der wir leben. Dort entscheidet sich Anbetung. Versteht ihr? Nicht, ob wir im Gottesdienst schöne Lieder singen können, so sehr wir das schätzen und brauchen. Aber im Alltag, dort, wo es uns schlecht geht, so wie Paulus und Silas im Gefängnis, wie sie geschlagen wurden, sie haben angebetet. Das ist Anbetung. Das ist eine Lebensausrichtung auf Jesus hin in jeder Situation. In jeder Situation. Das heißt, wir positionieren unser Leben in der Gegenwart Gottes, wie auch immer es uns geht. In jeder Situation kommt ein Loblied aus unserem Mund. Wir positionieren uns in der Gegenwart Gottes. Ob ich hier auf Erden leide, das Leiden ist auch ein Teil der Endzeit oder nicht. Ihr Lieben, das ist wahre Anbetung. Das ist etwas, was von allergrößter Bedeutung ist. Also, wir lassen uns hineinführen in eine Position von wahrer und tiefer Anbetung. Viertens, eine Endzeitgemeinde tritt in die Position von radikaler Liebe zueinander. Liebe. Es gibt einen Bericht von Bob Jones, viele kennen, der einmal, glaube ich, gestorben ist und in den Himmel gekommen ist. Und da war eine Frage, die am Eingang zum Himmel wichtig war, die einzige. Hast du gelernt zu lieben? Ihr Lieben, wenn ich das höre, dann muss es mir durch und durch gehen. Das ist Endzeitgemeinde. Die lernt zu lieben. Ihr Lieben, die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte, da hieß es, und sie waren ein Herz und eine Seele. Sie haben einander geliebt. Und da waren auch Leute darunter, die ihnen nicht zu Gesichte standen. Da gab es auch Streit und alles Mögliche. Ihr Lieben, aber die Liebe ist das Fundament von Vergebung. Ständige Vergebung. 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, wird in der Endzeit top oben sein auf der Liste dessen, wie Gott die Endzeitgemeinde zurüstet. Das Hohelied der Liebe. Wenn Leute zu uns kommen und sagen, seht, wie sie einander lieben, dann sind wir Endzeitgemeinde. Fünftens, eine Endzeitgemeinde ist eine Gemeinde, die hineintritt auf die Position einer Armee von Arbeitern im Weinberg, von Arbeitern in der Ernte. Sie wird gekennzeichnet sein von Menschen, die bereit sind, hinzugehen und das Evangelium in diese Welt zu tragen, die nicht in ihren eigenen vier Wänden bleiben, sondern die alles tun, damit das Reich Gottes in diese Welt hineinkommt, dass das Reich Gottes, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass der Himmel die Erde berührt, so sehr auch manches kracht im Gebälk dieser Welt. Der Himmel wird die Erde berühren und wir sind diejenigen, durch die das geschieht. Das Reich Gottes soll vollendet werden in Kraft, in Zeichen und Wundern. Wer soll es anders tun als die Gemeinde Jesu? Wir werden herausgefordert, wir werden von Gott getestet werden. Wenn wir Endzeitgemeinde sein wollen, werden wir eine Gemeinde sein von Arbeitern im Weinberg, Arbeitern in der Ernte. Sechstens, eine Endzeitgemeinde wird von Gott hineingeführt in eine Position von Wächtern auf den Türmen, den Gebetstürmen der Fürbitte. Ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Sache. Auf den Gebetstürmen der Fürbitte. So wie es in Habakuk 2 steht, ich stehe auf meiner Warte, auf meinem Turm. Und ich schaue, was Gott sagt, was er tun wird, wie er auch meine Fragen beantwortet, wie er Verheißungen, die er sozusagen gegeben hat, erfüllt. Und er hört die Stimme, wie Gott sagt, schreibe auf, was du gesehen und gehört hast. Denn der Tag wird kommen, wo das alles erfüllt wird, was ich gesagt habe. Und wenn es sich auch hinzögert, halte fest daran, es wird geschehen. Das ist Endzeitgemeinde. Auch wenn wir glauben, die ganze Welt bricht auseinander, Gott ist dabei, sein Reich und alle Verheißungen, die er für diese Erde gegeben hat, auch für diese Gemeinde, für diese Stadt und für dieses Gebiet, in Erfüllung zu geben. Wir müssen da auf dem Turm der Fürbitte stehen als ganze Gemeinde. Das ist eine Berufung, nicht für 5, 6 Leute. Das ist für die ganze Gemeinde. Wir werden darin getestet, ob wir eine Endzeitgemeinde sind, die auf dem Turm, dem Gebetsturm der Fürbitte stehen und vielleicht sogar Tag und Nacht dem Herrn entgegenschauen und erwarten, dass er all das erfüllt. Und wenn er sich hinzieht, wir halten fest, er wird es tun, noch bevor er wiederkommt. Und das kann daher auch sehr schnell geschehen. Siebtens. Letztens. Die Endzeitgemeinde ist eine Gemeinde, die in eine Position hineingeführt wird, an der Seite Israels. Ihr Lieben, das ist ein besonderes Geschenk, dass Gott diese Gemeinde, gerade im Zusammenhang mit Israel, so vieles an Erkenntnis geschenkt hat. Das ist ein Mandat, das wir haben. Das ist nicht nur ein Mandat, das ich habe, weil ich oft herumkomme und dann auch über dieses Thema rede, das ist ein Mandat auf der ganzen Gemeinde. Und das dürfen wir nicht verlieren, ihr Lieben, das dürfen wir nicht verlieren. Das ist ein besonderes Kennzeichen einer Endzeitgemeinde, dass sie ihre Position einnimmt an der Seite Israels. Und das heißt, dass wir auch zunächst einmal uns als Wächter gebrauchen lassen auf den Mauern Jerusalems, wie es heißt im Jesaja, dass wir Tag und Nacht dem Herrn keine Ruhe geben, bis er Jerusalem wieder zum Lobpreis für die ganze Welt setzt. Das heißt, wir sollen Gott erinnern an das, was er gesagt hat, was er in Israel und durch Israel tun wird. Ihr Lieben, wir verstehen, halten wir fest daran, dass Gott Heilsgeschichte auch noch in der Zukunft schreiben wird, in und mit Israel. Die Zeit Israels ist nicht vorbei. Sie kommt erst in ihren Höhepunkt. Und wir haben die Berufung, damit hineinzutreten, an die Seite Israels zu treten, auch der Nation und alles, was damit zusammenhängt, diesem Staat Israel. Es ist unsere Aufgabe, ein Verständnis zu entwickeln, was es heißt, dass wir aufgepfropft sind auf den edlen Ölbaum und eins werden mit dem messianischen, jüdischen Teil des Leibes Christi. Ihr Lieben, der Ölbaum ist das schönste Bild für eine Endzeitgemeinde. Wenn eine Gemeinde seine Position nicht am Ölbaum gefunden hat, ist sie keine Endzeitgemeinde. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen, da liegt ein Mandat auf uns. Wenn wir Endzeitgemeinde sein wollen, dann müssen wir das leben. Nicht nur mit unseren Worten aussprechen, sondern auch leben und nachdenken, wie können wir das erfüllen. Herr Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du uns hilfst, dass wir solche Menschen werden. Ich bitte dich so von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass wir eine Endzeitgemeinde werden. Dass wir all das, was du als Kennzeichen für eine Endzeitgemeinde durch dein Wort so deutlich hervorbringst, dass das in unsere Herzen geht und uns befruchtet. Und dass wir heute für die nächste Zeit, in die wir hineingehen, unser Ja sagen. Herr, wir treten auf diese Position. Wir treten hinein in diese Position, in die du uns gerufen hast. Wir wollen von ganzem Herzen radikale Nachfolger von dir werden, Herr. Wir treten in diese Position. Herr, wir wollen eine leidenschaftliche Braut sein, verliebt in dich. Herr, wir wollen eintreten in die Position von wahrer und tiefer Anbetung. Herr, wir wollen eintreten in die Position von radical love, von radikaler Liebe. Herr, wir bitten dich, dass da Worte des Segens aus unserem Mund herauskommen, nicht Streit und nicht Anklage und nicht Verurteilung. Worte, die andere aufbauen und segnen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns hineinführst auf diese Position, auch einer Armee zu werden von Arbeitern im Reich Gottes. Und dass du uns stärkst, an der Seite Israels zu stehen, so wie du es möchtest. Wir preisen deinen Namen und danken dir jetzt schon, dass du jede einzelne Verheißung, die du unserer Gemeinde gegeben hast, erfüllen wirst zur Verherrlichung deines Namens. Amen.